Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Geschichten mit Zukunft, dem Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Dies ist unsere erste Folge im neuen Jahr 2025. Mein Name ist Dario Arndt und ich freue mich sehr, heute mit meinem Kollegen Lukas Braun über ein Thema zu sprechen, das nicht nur im Rahmen des öffentlichen Diskurses derzeit wieder topaktuell ist, sondern auch für Wirtschaft und Städte hohe Relevanz hat. Das Thema Integration und Teilhabe. Mit Blick auf den Fachkräftemangel, Migrationsbewegungen und digitalem Fortschritt hat das Thema aus verschiedenen Perspektiven einen besonders hohen Stellenwert. Deshalb freuen wir uns sehr, heute zwei Gäste hier zu haben, die mit uns auf diese Themen aus ihrem Blickwinkel schauen. Und wir sagen herzlich willkommen zu Felis Günsür, Social Smart City Managerin der Hansestadt Lübeck und Mitarbeiterin im sozialen Verein Sprungtuch e.V. und Rocky Wüst. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung des Lübecker Familienunternehmens Brüggen KG.
Ja, vielen Dank, Dario. Von mir auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, Felis und Rocky. Ich würde jetzt gerne, bevor wir gleich ein bisschen tiefer in das Thema Integration und Teilhabe einsteigen und auf eure konkreten Arbeitsfelder zu sprechen kommen, euch gerne die Möglichkeit geben, euch einmal selber kurz mit 3, 4, 5 Sätzen vorzustellen, was ihr macht im Rahmen eurer Tätigkeit, vielleicht auch schon ganz kurz erwähnen, wo ihr Schnittmengen habt zum Thema Integration und Teilhabe. Felis, vielleicht magst du beginnen.
Ja, gerne. Ich heiße Felis Günsür. Ich bin in Lübeck geboren und aufgewachsen, war zwischenzeitlich 15 Jahre im Ausland, in der Türkei und in den USA und bin dann ja vor circa 10 Jahren wieder zurückgekommen nach Lübeck und arbeite seitdem auch beim Sprungtuch e.V. Das ist ein Verein für sozialpädagogische Projekte. Und vor 2,5 Jahren haben wir einen Kooperationsvertrag mit der Hansestadt Lübeck geschlossen, wo ich jetzt in dem Rahmen eben als Social Smart City Managerin im Smart City Team sitze.
Magst du vielleicht 2, 3 Sätze noch sagen? Was habe ich mir darunter vorzustellen, Social Smart City Managerin? Was machst du da?
Ja, dazu muss ich sagen, ich bin Sozialarbeiterin, war ich schon mein Leben lang. Und deshalb gucke ich natürlich immer mit der Perspektive drauf, wie können wir es gerade für Menschen, die in irgendeiner Weise benachteiligt sind, eben angenehmer machen. So, und dadurch, dass ich aber schon mit 14 die Leidenschaft für Computer für mich entdeckt habe. So, damals gab's den Commodore 64, weiß nicht, ob ich das noch was sage.
Ja, auch,
klar. Ja, habe ich gern mit dran gebastelt und so habe ich immer, also war ich immer in dieser Schnittstelle soziale Arbeit und Digitalisierung unterwegs und ich habe für mich entdeckt, dass es mir einen großen Vorteil bringt in der Schule, in meinem privaten Leben und vor allen Dingen auch später im beruflichen Leben habe ich gemerkt, dass es auch ganz viele Mehrwerte für die Klientinnen mit sich bringt, ne, mit denen ich zusammenarbeite. So, und deshalb wurde ich gleich hellhörig, als ich Smart City gehört habe und habe mir gleich die Konzepte dazu angeguckt und dachte, bingo, das passt.
Perfekte Melange aus Computer, Technik und sozialer Arbeit sozusagen.
Dann, ja, oder? Genau.
Cool. Rocky, vielleicht magst du auch 3, 4 Sätze zu dir sagen, deine Funktion bei Brüggen, deine Tätigkeitsfelder.
Sehr, sehr gern. Also Geschäftsleitungsmitglied jetzt seit 2 Jahren, insgesamt seit 5 Jahren bei Brüggen. Zuständig für den Bereich Personal, Transformation, Innovation. Dahinter versteckt sich A, die Organisationsentwicklung, aber auch solche Themen wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, also nutzbar machen von neuen Tools und Möglichkeiten und die Organisation dafür vorbereiten und fähig machen, dann auch solche Tools oder neuen Arbeitsweisen, Methoden, Vorgehensweisen zu nutzen. In dieser Rolle tatsächlich habe ich jetzt interimsweise für die letzten 12 Monate auch die Personalleitung direkt übernommen. Denn das Thema Kulturwandel, Organisationsentwicklung bezog sich auch auf die Personalabteilung. Da sind wir jetzt inzwischen gut aufgestellt mit meiner Kollegin Anja Meyer, die Personalleitung in der letzten Woche ganz frisch übernommen hat.
Cool.
Ich wollte eine Sache sagen bei das Thema Integration. Ich habe mir in Vorbereitung tatsächlich Gedanken gemacht, was bedeutet das? Ich glaube, als Unternehmen habt ihr gleich ein paar Fragen vorbereitet. Ich musste daran denken, wie es mir ging. Ich bin in der ehemaligen DDR geboren und bin dann nach Bayern aufgrund der Entscheidung meiner Eltern umgezogen. Und wenn auch in einem ganz, ganz kleinen Umfang, konnte ich zumindest das Thema Integration und Zugang da auch erleben, weil der Bayer, ich glaubte damals keinen Dialekt zu haben, ich hatte aber da sehr wohl einen Dialekt, hat mich tatsächlich auch nicht sofort mit offenen Armen empfangen, weil ich war ja der Zugreiste und der Preis. Ne? Von dem her, glaube ich, kann ich da und speise mich manchmal auch noch aus diesen Erfahrungen, die wir bei Brücken auch einbringen wollen, was das Thema Integration und Offenheit angeht, weil wir nicht nur von Fachkräftemangel sprechen, das ist mir zu technokratisch oder zu technisch, sondern es geht eher darum, dass wir eben Menschen brauchen, die mit uns das Unternehmen in die nächste Generation, denn das hast du bei der Ankündigung nicht gesagt, die H. und J. Brücken KG, so heißt sie nämlich konkret und vollständig, ist schon 157 Jahre alt und inzwischen in 3 Ländern in Europa mit Produktionsstandorten tätig. Und wir haben als große Aufgabe, tatsächlich auch da zu internationalisieren. Also nicht nur, was unsere Mitarbeiter angeht, sondern auch wirklich wir als Unternehmen, uns international aufzustellen.
Vielen Dank für die Korrektur, das ist mir auch aufgefallen, lieber Rocky. Aber Frage ist jetzt, wir hatten ja einen Besuch mit Frau Steinbrügge bei Herrn Brünn im letzten Jahr und da sagt er, unser Unternehmen spricht 6 Sprachen. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie sich Brücken zu dieser Sprachenvielfalt entwickelt hat in den letzten Jahren und was war der Auslöser? Gibt es überhaupt einen Auslöser oder ist das einfach die natürliche Entwicklung, die ein Unternehmen durchmacht?
Ich würde tatsächlich sagen, es ist eine natürliche Entwicklung. Es war auch reif. Also das war das, was ich gerade meinte. Wenn wir von diesem nicht nur Fachkräfte, sondern sogar Arbeitskräftemangel sprechen, ergibt sich das völlig automatisch. Dass wir uns als Unternehmen zugänglich machen müssen, unsere Prozesse so gestalten müssen, dass wir uns quasi nicht nur von dem Sprachvermögen oder der Sprache abhängig machen. Das ist als lebensmittelproduzierendes Unternehmen nicht ganz so einfach, weil natürlich viele Hinweisschilder, viele Prozessdokumente, viele Hinweise an Maschinen und Anlagen in deutscher Sprache verfasst sind und wir natürlich, ich sag mal, ein Mindestsprachniveau erreicht haben müssen bei den Mitarbeitern, damit wir zumindest sicherheitsrelevante oder arbeitssicherheitsrelevante Prozesse gewährleisten können. Das, was Jochen mit dem Thema 6 Sprachen, kann ich sogar noch ein bisschen komplizierter machen. Wir haben Mitarbeiter aus 37 Nationen, ich habe das extra nochmal frisch nachgeschaut, bei uns im Personalsystem, die allein am Standort Lübeck tätig sind. Und mit dem Werk in Polen, mit dem Werk in Frankreich und in Deutschland haben wir so einen Sprachmischmasch. Das Spannende ist, dass wir uns gerade eben darauf einigen, natürlich Englisch als internationale Sprache zu finden. Und damit ist quasi fast jeder von uns kein Native Speaker, was auch die Kommunikation an manchen Stellen vereinfacht, manchmal auch ein bisschen komplizierter macht. Ja.
Habt ihr da besondere Herausforderungen entdeckt oder anders gesagt, habt ihr besondere Methoden? Also eine Methode, wir jetzt alle sprechen Englisch, aber du hast ja gerade gesagt, alle sprechen ja nicht Englisch. Gerade Beschilderung oder ich sag mal, es ist ja auch bekannt, dass in der Lebensmittelwirtschaft besonders hohe Anforderungen an Hygiene sind, an die Maschinenbedingungen, Sicherheit bei der Arbeit etc., gerade in Deutschland. Beschildert ihr das denn in Englisch?
Nein, tatsächlich ist es so, dass in Deutschland wird auf Deutsch beschildert, in Polen auf Polnisch und in Frankreich auf Französisch. Was aber tatsächlich die Hürde senken soll, sind visuell, also nicht nur sprachlich, sondern tatsächlich, was weiß ich, durchgestrichener Helm heißt oder ein Helm heißt, hier tragen Helm, da kein Helm, Gehörschutz, da kein Gehörschutz. Das heißt, wir haben das schon noch visuell unterstützt. Was die Orientierung in der Produktion angeht, da ist tatsächlich häufig, dass die Landessprache gewählt wird, unterstützt eben durch Zeichen. Was die Schulung angeht, die Training, das ist ja eine Grundvoraussetzung. Das Schild ist ja am Ende nur noch mal eine Ergänzung oder eine Verdeutlichung am Ort des Geschehens, ist, dass wir die Schulung unterstützt durch eine Vielzahl von digitalen Möglichkeiten eben in die Sprache des Mitarbeitenden bringen. Das heißt, die Schulung wird durch einen Avatar digital erstellt und kann dann quasi in der jeweiligen Sprache des Mitarbeitenden angezeigt werden. Trotzdem gibt es eben bestimmte Begriffe, die müssen die Leute sofort verstehen. Das senkt aber tatsächlich die Hürde schon einmal, wenn ich weiß, okay, Helm, Gehörschutz, das sind Worte, die ich auf Deutsch können muss, ohne schon die Gesamtsprache können zu müssen. Und wir haben gleichzeitig, weil natürlich unsere Kunden, aber auch der Gesetzgeber von uns natürlich viele Pflichten, was das Thema Lebensmittelsicherheit angeht, haben wir trotzdem die Chance, den Mitarbeiter quasi Grundlagen, Personalhygiene, Lebensmittelhygiene in der jeweiligen Sprache unterstützend zur Verfügung zu stellen. Aber ja, die Antwort muss sein, dass sie es quasi in der Landessprache können.
Du hast Avatar erwähnt. Das heißt, das sind denn Schulungsvideos?
Also genau, die Schulungsvideos, wir haben in der Vergangenheit Schulung persönlich durchgeführt. Das war nicht so ganz effizient und effektiv. Und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, einfach den Text einzugeben und ohne das große Wort KI zu verwenden. Das wird dann quasi von einem Avatar dann quasi nachgesprochen, sodass es möglichst natürlich wirkt. Hat den Vorteil, dass wir Schulungen viel schneller aktualisieren können und nicht mehr darauf angewiesen sind, dass dann irgendwie ein Setup mit Videos und Ähnlichem gedreht wird. Und dass eben dann diese Sprache, weil Text dann in verschiedenen Sprachen auszugeben, ist deutlich einfacher als das, was dann im Grunde, also ich müsste dann in jeder Sprache jemanden vorhalten, der die Schulung macht. Das ist jetzt natürlich durch Digitalisierung viel, viel einfacher. Ja.
Großartig, und das spart auch wahrscheinlich eine Menge Papier.
Das ist ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt, wenn der auch nicht von allen gut gefunden wird. Aber ja, tatsächlich sparen wir Papier. Wir sparen auch das Thema, dass Menschen immer am gleichen Ort sein müssen, um eine Schulung zu machen. Stichwort Flexibilisierung. Und das heißt, bei uns ist sogar möglich, es wird nicht von allen genutzt, dass ich von zu Hause quasi an meinem Rechner oder an meinem Handy sitze und die Schulung bei uns nutze. Weil wir haben bei den Schulungen auch natürlich so Checkpoints eingebaut, sodass eine überprüft wird, habe ich das eigentlich auch verstanden, was da steht. Und dann habe ich quasi so eine Multiple Choice und dann haben wir also nicht nur den Schulungsinhalt vermittelt, sondern wir haben auch gleichzeitig eine Rückmeldung, ist das überhaupt angekommen, was wir da vermittelt haben, und haben auch eine Entkopplung von Arbeitsplatz und eben der Schulung hinbekommen.
Fortschrittlich.
Aber digitale Prozesse und weniger Papier, da würde ich gerne nutzen, um Überleitung zu machen zum Thema Smart City. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen erzählen, Smart City in Lübeck, welche Rolle spielt das Thema Integration und Teilhabe da?
Genau, also ich kann natürlich nur für Lübeck sprechen, weil insgesamt spielt es leider noch nicht so eine große Rolle. Ich muss dazu sagen, die Kooperation jetzt mit dem Sprungtuch e.V. und der Hansestadt Lübeck ist einzigartig. Also es gibt keine andere Social Smart City Managerin oder Manager. Das ist nämlich ja eigeninitiativ ins Leben gerufen worden. Also wir haben uns daraufhin beworben mit einem Konzept dazu, ja, was große Anerkennung gefunden hat und wodurch es, das hat dann nochmal 2 Jahre gedauert, aber seit Juni 22 darf ich halt als externe Mitarbeiterin da mit dem Team sitzen. Und da bringen wir halt genau diese Themen ein, ne? Inklusion, Integration, Teilhabe, Vielfalt, weil ich insbesondere aus meiner Perspektive auch mit dem Sprungtuch e.V. hinter mir natürlich möchte, dass insbesondere Menschen, die in irgendeiner Weise eben benachteiligt sind, auch einen Mehrwert davon haben. Es wird ja immer gesprochen von mehr Lebensqualität für Menschen, ne, wenn es um Smart City geht. Aber welche Menschen sind denn das? Also sind es nur privilegierte Menschen oder sind damit wirklich alle Menschen gemeint? Und da habe ich halt so den Blick drauf, würde ich sagen. So, vielleicht muss man auch noch mal kurz unterscheiden zwischen Integration und Inklusion. Es wird ja oft synonym verwendet, aber es sind schon große Unterschiede dazwischen. Sie haben halt eine andere Ausrichtung, eine andere Zielsetzung und auch der Ursprung ist anders. Auch wenn sie beide natürlich mehr Teilhabe fördern möchten, aber Integration geht zurück auf die Bürgerrechtsbewegung, ne, aus den 60er, 70er Jahren in den USA und in Europa. Und Inklusionskonzept geht zurück auf die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006. Ne? Also zumindest hat es da seinen Durchbruch gehabt. Natürlich wurde auch vorher zu dem Thema viel diskutiert. Aber dass es so wirklich rechtlich verankert wurde und so, war 2006. Und die Zielsetzung und Ausrichtung, das ist, glaube ich, ganz wichtig, da hat ein Perspektivwechsel stattgefunden. Ne? Bei Integration geht es ganz viel darum, dass Menschen sich individuell in Systeme anpassen sollen. So, und bei Inklusion ist es so, dass man das System verändert. Ne?
Damit jedes Individuum daran teilhaben
kann. Genau. Das ist also eine ganz andere Sicht auf die Sache. Ne? Also so wie zum Beispiel im Bildungssystem ist es sehr, sehr bekannt, dass damals eben Kinder mit Behinderungen oft in Förderklassen oder in Sonderschulen waren. Und und jetzt ist es mittlerweile gang und gäbe, dass eben auch Kinder mit Behinderungen auch in ganz normalen Regelklassen eben im Unterricht sind und dass der Unterricht halt verändert wird. Ne? Also da müssen nicht die Kinder sich anpassen, sondern die Art und Weise, wie der Unterricht gestaltet wird. So. Und so ist halt die Hoffnung, dass es in allen Lebensbereichen, ne, in Wohnungen, auf dem Arbeitsmarkt, ne, also es ist überall, dass so die Umgebung verändert werden, so dass es Menschen eben deutlich leichter fällt, sich zu integrieren, sag ich mal. Mhm.
Hast du da konkrete Beispiele aus eurem Projekt, wo Inklusion stattfindet? Ich habe dieses tolle Schaubild auf der Website gesehen, das ist auch ein Gesicht von dir in der Mitte integriert. Und dann gibt es da Menschen mit Migrationshintergrund, Ältere, du hast gerade Körpermenschen mit Beeinträchtigungen angesprochen. Hast du da vielleicht mal Beispiele, wie das stattfindet bei euch, dieser inklusive Prozess?
Genau. Also wir haben schon einige Sachen angestoßen, aber wir sind noch am Anfang, würde ich sagen. Also ich denke, ich habe da noch ganz andere Visionen, was noch alles passieren könnte oder sollte. Und wir haben es zum Beispiel geschafft, dass wir in allen Lübecker Stadtteilen Anlaufstellen für digitale Teilhabe haben. Ne? Also insbesondere für Seniorinnen. Das ist auch im Bürgerschaftsauftrag gewesen. Da arbeiten wir ganz eng mit der sozialen Sicherung, dort mit dem Bereich Leben und Wohnen im Alter zusammen. Und da haben wir analoge Veranstaltungen durchgeführt mit Seniorinnen, haben abgefragt, was sind denn die aktuellen Bedarfe, ne? Wo sind Schwierigkeiten, Herausforderungen im Rahmen der Digitalisierung, was braucht es da? Wir haben eine Fragebogenaktion durchgeführt, wo wir fast knapp 500 Rückläufe hatten, die sehr detailliert auch ausgefüllt wurden, auf deren Grundlage wir auch diese Angebote dann weiter angepasst haben. Und ja, also da kriegen wir ganz tolle Rückmeldungen, dass dadurch eben ganz viele Herausforderungen gelöst werden können, weil nicht jeder hat Enkel und Enkelinnen oder Töchter, Söhne, die einem das zeigen können oder Verwandte. Ne? Und da ist das schon Gold wert. Also wenn man gerade sagt, man macht sich auf den Weg, Smart City zu werden, denke ich, ist es auch ganz wichtig, dass man ja auch jeden den Zugang dazu ermöglichen soll und ja, ein Auge dafür hat.
So. Mhm. Spannend.
Du hattest gerade gesagt, Finis, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass Inklusion, die Anpassung / Flexibilisierung des Systems für das Individuum bedeutet. Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, würde ich eine Frage an Rocky dazu stellen wollen. Habe ich dich richtig verstanden erstmal? Oder wie war denn die Definition? Weil das hörte sich so sehr nach einer...
Genau, also bei Integration geht es halt um die Anpassung der Individuen, ne? Also dass jeder sich einzeln anpassen muss. Und bei der Inklusion geht es darum, dass die Umgebung sich dem Individuum anpasst.
Gut, dann haben wir das richtig verstanden. Dann würde ich dich gerne fragen, Rocky, für ein Unternehmen, das ja ein geschlossenes System oder fast schon manchmal Ökosystem abbildet, wäre für mich jetzt mal die Frage, gibt's oder gab es vielleicht auch Bedenken hinsichtlich der, ich sag mal, Veränderung des Unternehmens an die Anforderungen zum Thema Inklusion? Da ist ja alles mit gemeint, wie wir gerade gelernt haben. Gab es da vielleicht Bedenken, wie soll ich mit den neuen Muttersprachlern umgehen? Gab es Vorurteile? Haben sie sich bewahrheitet oder konnten die entkräftet werden? Kannst du da mal was zu berichten? Das würde mich interessieren, weil das ist ja für so einen Produktionsbetrieb wie Brüggen, H.J. Brüggen KG, eine große Herausforderung, sich ja in so einer Welt wie heute dann zu bewegen, gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel.
Also so ein bisschen über die Sprache hinaus auch so eine kulturelle Veränderung sozusagen.
Ja, finde ich spannend. Genau, das ist der Part, der sich quasi unter diesem niedlichen Wörtchen Transformationen versteckt, weil Inklusion und Integration betrifft ja nicht nur, wenn ich Menschen, die Sprache nicht können oder aus einem anderen Land kommen, sondern Inklusion und Integration umfasst alles. Und du hast das Thema Digitalisierung gerade angesprochen und Zugang zu digitalen Inhalten. Auch das bedeutet, dass die gesamte Organisation sich wandeln muss. Wir haben den großen Vorteil, dass durch KI-Tools, und zwar spezielle Tools, sich der Zugang zu digitalen Inhalten auch verändert hat. Fast jeder von euch kennt wahrscheinlich ChatGPT, wo ich quasi chatbasiert, sogar teilweise sprachbasiert das machen kann. Das heißt, das Sprachvermögen und die Sprache ist derzeit keine Hürde mehr zu den Informationen, weil die Informationen können wir als Unternehmen hinterlegen. Das ist ein spezielles Modell, wo dann wirklich nur Antworten kommen, nicht halluziniert und aus dem Internet, sondern spezifische Informationen. Und ob der Mitarbeiter dann auf Polnisch, auf Türkisch, auf Ostdeutsch, so wie ich das machen würde, dann fragt oder in einfacher Sprache oder komplexer Sprache, ist dem System ziemlich egal, es antwortet. Und jetzt habe ich so ein bisschen umschifft die andere Frage, die dahinter steckt, die möchte ich aber sehr ehrlich beantworten. Es ist ein Prozess, das ist einfach mit dazu. Und wir sind ein lebensmittelproduzierendes Unternehmen mit circa 2/3 der Mitarbeiter, die in der Produktion arbeiten. Ohne das jetzt im Detail super ausführen zu wollen und Stereotyp zu sein, es ist eine andere Welt, in einer Produktion, in einem Produktionsunternehmen zu arbeiten, eine Maschine, Anlage zu bedienen. Und natürlich gibt es Menschen, die seit 10, 15, 20 Jahren, manche auch nur seit 2 Jahren sind, die mit Vorbehalten auf andere Menschen zugehen. Unsere Kernaufgabe als Unternehmen ist es, genau das System quasi bereitzustellen, also inklusiv zu werden an den Stellen, wo wir es können und auch sein sollten, aber auch integrativ zu handeln. Und inklusiv ist zum Beispiel, dass wir Führungskräfte haben, die den Wert verstehen darin, dass ich Menschen integriere, sie auch gegebenenfalls Systeme anpasse. Da haben wir zum Glück über unseren Leiter Qualitätswesen inzwischen auch jemanden, der das unterstützt. Weil am Anfang hieß es, nee, Schulungen müssen auf Deutsch stattfinden, weil die müssen sich ja quasi dann auf Deutsch orientieren und kommunizieren. Ja, Mensch, vielleicht senken wir die Hürde erstmal und dann haben wir das jetzt so gemacht, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Es zählt natürlich auch, dass Führungskräfte ihren Auftrag dahingehend wahrnehmen, dass sie nicht nur die Verantwortung zu dem Mitarbeiter überlagern, dass er sich integriert oder dass er seinen Job macht, sondern es natürlich immer die Frage stellt, okay, was muss ich tun, damit du quasi bestmöglich deinen Job machen kannst. Und das alles ist bezogen auf ein Unternehmen, was nicht nur 157 Jahre alt ist, sondern inzwischen auch vom Umsatz, vom Absatz, von der Komplexität, was die Produkte angeht, immer weiter wächst, ist eine Aufgabe, die wir alle machen müssen. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der, das möchte ich auch offen sagen, natürlich ein Stück weit nochmal befeuert wird, dadurch, dass eben Mitarbeiter nicht mehr in dem einen Unternehmen nur arbeiten können, sondern dass sie eine Vielzahl von Angeboten haben. Und wir als Arbeitgeber natürlich sagen können, nicht so nach dem Motto, friss oder stirb, da stehen noch fünf andere vor dem Tor. Ich jetzt ganz bewusst übertrieben, sondern wir müssen uns überlegen, okay, wie machen wir es möglich, dass wir uns auch breiter quasi ansprechbar machen für neue Mitarbeitende.
Hört sich so an, als wenn Transformation ein Stück weit zur Unternehmensphilosophie geworden ist.
Muss es. Ich glaube, dass, und wir haben den großen Vorteil, dass wir ein inhabergeführtes Unternehmen sind. Das ist, glaube ich, in meiner Wahrnehmung immer einfacher. Wir haben drei Inhaber, die selbst einen Generationenwechsel und eine Generation über gemacht haben. Das ist die vierte Generation, die jetzt schon sehr frühzeitig, nämlich fast 10 Jahre vorher, angefangen haben, die Generationenwechsel vorzubereiten für die fünfte Generation, also an ihre Kinder. Und ich glaube, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin ist schon immer mit der Fragestellung beschäftigt worden, was sind meine Umweltbedingungen, in denen ich mein Unternehmen aufbauen, fortsetzen möchte oder wachsen lassen möchte. Und wie reagiere ich auf diese Umweltbedingungen? Und um es mal ganz klar zu sagen, wenn ich immer weniger Menschen habe, die sich bei mir bewerben, muss ich mir Gedanken machen, was muss ich tun als Unternehmen, damit sich mehr Menschen bei mir bewerben und nicht nur bewerben, sondern auch bei mir bleiben. Also für mich entscheiden und auch bei mir bleiben.
Ich möchte noch mal das ein bisschen weiter aufmachen. Du hast ja jetzt sozusagen gesagt, klar, ein Unternehmen ist ein Ökosystem für sich, aber am Ende ist dieses Ökosystem auch eingebettet in eine Gesamtstadt halt, ne? Also als so, wie ist da findet da eine Verzahnung statt? Die Smart City Aktivitäten der Hansestadt in Kooperation mit Unternehmen, mit der Wirtschaft. Was gibt es da Projekte? Wie ist man da im Austausch? Dass das sozusagen nicht hinter dem Tor bei Brücken aufhört oder hinter euren einzelnen Projekten, die ihr angehen wollt oder machen wollt, sondern dass da auch ein ganzheitlicher Ansatz vielleicht verfolgt wird bei dem Thema.
Ja, vielleicht gehe ich nochmal ein Stück zurück und erkläre kurz den Aufbau von Social Smart City. Also ich habe das so auf drei Ebenen aufgebaut. Und die erste Ebene ist so teamintern, wo ich gucke, wenn es darum geht, ein Beteiligungskonzept zu schreiben oder eine Veranstaltung dazu durchzuführen, dass ich gucke, ob es eben auch wirklich inklusiv gedacht ist. Ne? Und, ist das jetzt nur über die LN, wird das nur darüber beworben oder High Life oder ne, hat man auch wirklich die Communities im Blick, die man als Multiplikatoren damit einnimmt, braucht es vielleicht Sprachen, Kulturmittel etc. So, dann die zweite Ebene ist die bereichsübergreifende Ebene. Da gucke ich, wie können wir die sozialen Bereiche aus der Stadtverwaltung mit dem Bereich Digitalisierung eben viel enger zusammenbringen, dass wir an einem Tisch sitzen und biete mich sozusagen als Sprachrohr an.
So, ne, das,
genau. Dass wir diese Projekte die da auch vernetzen, dass wir nicht unnötig Parallelstrukturen aufbauen etc. Genau, und die dritte Ebene ist halt die sektorenübergreifende Ebene. Ne, da schaue ich auch, wie kommen wir da möglichst auch mit Unternehmen zusammen. Da haben wir die AG Social Smart City im Rahmen des Energieclusters. Okay. Und in der AG sind halt Unternehmen, die vor allem das Thema CSR, also Corporate Social Responsibility, im Blick haben und da für Lübeck eben gerne was tun möchten. Und da biete ich eben an, diese Schnittstelle herzustellen zu gemeinnützigen Organisationen. Es sind auch einige Mitglieder bereits im Energiecluster, die eher gemeinnützig aufgestellt sind. Und da, also ganz aktuell, jetzt im März haben wir zum Beispiel die Nachtschicht. Das ist also aus der AG Social Smart City entstanden. Und in der Nachtschicht geht es darum, dass wir Expertinnen aus der Kreativbranche zusammenbringen mit sozialen Organisationen. Und das Ganze läuft so, dass gemeinnützige Vereine Herausforderungen einreichen können, für die sie eben keine Ressourcen haben oder wo die Kompetenzen fehlen. Zum Beispiel, es kann eine Gestaltung eines Logos sein, ein Flyer, ein PR-Konzept, eine Social-Media-Strategie, was auch immer. Und da kommen halt die Expertinnen aus der Kreativbranche ins Spiel und die setzen halt für eine Nachtschicht ihr Wissen pro bono ein, sodass an dem Abend aber auch wirklich die Lösungen entwickelt werden, die am nächsten Tag gleich eingesetzt werden können. So, und das Ganze muss man sich vorstellen, in einer lockeren Atmosphäre mit Pizza und Musik. Und es macht total Spaß. Letztes Jahr hatten wir die erste Veranstaltung und genau jetzt am 14. März gibt es die zweite. Man kann sich auch noch bewerben. Also bis Mitte Februar kann man das über den Energiecluster machen. Und ja, und bevor ich es vergesse, keine kleine Werbeblock für unsere Smart City Projekte, Entschuldigung. Also wenn man auf Google eingibt, wir digital für Lübeck, da hat man ja einen Blog, den wir nutzen dürfen. Und ja, mit ein bisschen Fantasie sieht das auch ein bisschen wie Instagram aus. So, dann kann man die Fotos runterscrollen und dann hat man so einen Einblick tatsächlich in die Smart City Projekte von Lübeck. Ne? Also kann ich sehr empfehlen. Einfach mal draufschauen. Kann man vielleicht auch unter dem Podcast dann verlinken.
Ja, machen wir. Klar. In Show Notes heißt das, glaube ich, bei Podcasts. Okay.
Spannend. Also du bist ja mit viel Energie dabei.
Ja.
Also das ist faszinierend, Phyllis. Also wenn ich das so höre, frage ich mich, gibt es irgendein Schlüsselerlebnis in deinem Leben, was dich dahin getrieben hat, was du heute machst?
Ja, ich habe halt sehr viele Erlebnisse hier in Lübeck gehabt, wo ich ganz oft das Gefühl hatte, so ja, diese Vielfalt, die es hier damals auch schon gab, wird nicht so wirklich anerkannt, sondern im besten Fall toleriert so. Und dass diese Chance nicht ergriffen wird, dass eben, wenn man es richtig nutzt, dass es eben auch Teil der Erfolgsgeschichte sein kann. So. Und dass es, und selbst wir haben viele Erfolgsgeschichten, aber die werden immer noch nicht so kommuniziert, dass es der Vielfalt geschuldet ist auch so. Ne? Und deshalb ist die Wahrnehmung, glaube ich, noch nicht so ganz richtig eingestellt. Oder vielleicht fehlt noch so das richtige Narrativ dazu. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber ich habe das Gefühl, dass es immer noch so Integration, Inklusion, dass all diese Themen immer noch so als Sozialprojekte wahrgenommen werden und nicht eben wirklich als ja, große Chance, wirklich all die Herausforderungen, die wir aktuell haben und nicht nur in Lübeck eben ja weiter voranzutreiben, also dass man daraus eben schöpft, ne, aus der Vielfalt und eben diese Herausforderung durch die Chance der Vielfalt löst.
Das ist ein spannender Punkt, da würde ich nur ganz kurz zwei Sätze dazu sagen. Das ist ein Thema, ich glaube, dass man das der Personalarbeit häufig auch unterstellt. Also sprich, dass es eben als irgendwie, ich übertreibe jetzt, Tee trinken und ein Räucherstäbchen anzünden wahrgenommen wird, als etwas, was tatsächlich einen Wertbeitrag leistet. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, nämlich messbar. Also die Faktoren, die für andere wiederum auch wichtig sind, es messbar werden zu lassen. Was bedeutet es denn, wenn ich zum Beispiel kein Geld in einen Integrationskurs, in einen Sprachkurs investiere? Was bedeutet es eigentlich, wenn ich Führungskräfte nicht aus- und weiterbilde? Was bedeutet es, wenn ich nicht regelmäßig Feedbackgespräche führe? Und zwar, wir konnten das dann relativ simpel machen, nämlich, wie viel kostet es, eine Stelle zum Beispiel neu zu besetzen? Wie hoch ist eine Fluktuationsquote in einem bestimmten Bereich? Und was bedeutet das dann im Endkonsequenz an Kosten? Oder anders ausgedrückt, wie schnell ist ein Mitarbeiter denn leistungsfähig, wenn er parallel zu seinem fachlichen Ausbildung KI-gestützt in seiner Sprache, aber trotzdem einen Deutschkurs von uns bereitgestellt bekommt. Also das sind so Aspekte, wo wir versucht haben, das aus diesen sehr weichen, so können wir mal machen, zu, und das hat einen konkreten Impact auf etwas, was mir wiederum als Unternehmer, als Führungskraft, als Unternehmen, als Region wichtig ist. Mhm. Ansonsten kann ich nur unterstreichen, du hast es vollkommen richtig gesagt, Lukas, es geht nicht nur darum, im ich sag mal kleinen Ökosystem Brücken unterwegs zu sein, sondern es kann nur eingebettet funktionieren in ein großes, weil Mitarbeiter entscheiden sich zwar dann am Ende für Unternehmen, aber vorher haben sie sich dann für eine Stadt, für eine Region entschieden. Und da weiß ich, tun tatsächlich die Brückens selber, also die Inhaber, wir als Unternehmen, aber auch und viele Menschen bei uns im Unternehmen viel und nutzen auch die Angebote, die wir unter anderem durch dem Energieklasse, denn da sind wir auch Mitglied, da habe ich nämlich letzte Woche die Rechnung freigegeben, das weiß ich, versuchen eben darüber auch Anknüpfungspunkte zu finden. Nur, und das habt ihr vorhin gefragt mit dem Thema Transformation, es bringt nichts, wenn ich quasi in Netzwerken unterwegs bin, aber dann die Adaption im Unternehmen oder das Einbringen im Unternehmen dann nicht funktioniert. Dann ist es zwar nett, dann war man auf irgendeiner Veranstaltung, aber man hat dann vielleicht kostenfreie Getränke zu sich genommen. Aber die Frage ist, wie kriege ich das ins Unternehmen übertragen? Wie werde ich durchlässig für solche Ideen, für solche Ansätze? Und wie mache ich es dann am Ende sichtbar?
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr entscheidender Faktor, es sichtbar zu machen, erlebbar, fühlbar und vor allem messbar zu machen. Ne? Das denke ich auch. Vielleicht braucht es so eine Art LTM für Vielfalt und Diversity oder so. Also wo wirklich so ein, wo es so ein PR-Konzept dazu gibt und wo das ganz anders kommuniziert wird. So, ne?
Wir haben das ja tatsächlich so ein bisschen, zum Ziel ist übertrieben, aber als Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Lübeck, wo wir uns als Wirtschaftsförderung ja verantwortlich für sehen, haben wir das Thema ja nicht umsonst jetzt heute mit euch auf der Agenda gehoben, um zu gucken, mehr als ein Buzzword, ne? Vielfalt und Integration, was steckt dahinter und was kann das für einen Mehrwert auch bringen für ein Unternehmen, für einen Standort, so, ne? Wenn man das wirklich überzeugend lebt.
Und da sind wir im doppelten Sinne wieder beim Thema Sprache. Am Ende muss ich die Sprache im Sinne von bildhaft oder konkret das sprechen, was der andere dann auch als Mehrwert bei sich wahrnimmt. Ja, und zwar jetzt nicht im Deutsch oder nicht Deutsch, sondern okay, ist es ein soziales Projekt und wie kommuniziere ich es? Oder ist es tatsächlich ein Projekt, was wiederum den Standort, und das habe ich als Unternehmen oder als Beteiligter, als Stadt, davon, dass der Standort gestärkt wird. Und da hat jeder seine eigenen Parameter, die er ansetzt. Und es gilt das quasi dann nicht zu sagen, oh nee, die bewerten es aber nur aus wirtschaftlichen Aspekten. Nee, am Ende als Wirtschaftsunternehmen muss es natürlich sich auch tragen. Mhm. Und als Stadt wiederum muss es sich nicht immer tragen, aber langfristig muss es sich schon tragen. So, und das ist im Grunde immer die Frage, wer setzt was an, um den Wertbeitrag oder den Wert quasi zu messen, dass wir da im Grunde auch inklusive in unserer Sprache werden, dass sich nicht Leute ausgeschlossen fühlen oder es eben dann in die Ecke, wie du richtigerweise sagst, als nur soziales Engagement quasi, als nice to have anstatt als must have sehen.
Ja. Ganz genau. Also apropos Sprache, fällt mir noch ein, ich durfte damals mit einem Kollegen von mir zusammen ein Projekt leiten, das hieß COMMIT, Lübecker Sprach- und Kulturmittlerpool. Da ging es darum, dass wir ja Sprach- und Kulturmittlerinnen ausgebildet haben, die dann nachher in Schulen, Kitas, zu Ämtern und überall, wo sie gebraucht werden, eben eingesetzt werden. Ich habe die Erfahrung früher als Kind gemacht, dass ich ganz oft für meine Eltern oder deren Freunde und Bekannte eben übersetzen musste. Okay, ich musste dann nicht zur Schule, das war für mich ein guter Ausgleich, aber trotzdem war das manchmal auch etwas überfordernd für mich. Damit wollten wir halt, dass den Kindern das jetzt mittlerweile erspart wird, dass sie dann zur Schule gehen können und auch bestimmte Inhalte vielleicht nicht hören, die sie nicht hören sollten. Und da haben wir es halt geschafft, dass wir fast 120 Sprach- und Kulturmittler ausgebildet haben in über 35 Sprachen. Und letztes Jahr waren es über 700 Einsätze. Also das Projekt wurde auch verstetigt. Also das war auch von Anfang an unser Ziel, dass es nicht nur so ein 2-3-jähriges Projekt ist und nachher ausläuft. Und das wurde auch über Mittel aus dem Integrationsfonds, also nur zum Teil. Es wurde größtenteils von der Postel-Stiftung gefördert und über Mittel des Integrationsfonds. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, durch diese Sprach- und Kulturmittler kam nochmal so eine ganz andere Qualität in die Elterngespräche in Schulen zum Beispiel. Ne? Da haben wir auch, das haben wir evaluiert und da haben auch Eltern, aber auch Lehrkräfte uns zurückgemeldet, dass dadurch eben eine ganz andere Vertrauensebene auch entstanden ist, ne? Dass man eine ganz andere Wertschätzung füreinander hatte. Und dass ja dadurch im Nachhinein es auf jeden Fall auf beiden Seiten zu einer positiven Entwicklung gekommen ist, ne? Auch in der Entwicklung der Kinder. So, und das zeigt auch nochmal, unterstreicht, wie wertvoll es ist, da vielleicht nochmal Geld in die Hand zu nehmen und da nochmal zu investieren, statt zu sagen, ja, es gibt ja genug Deutschkurse, können ja Deutsch lernen und dann,
Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil selbst zwei Muttersprachler, die sich auf ihre Muttersprache miteinander unterhalten, können sich auch sehr gut missverstehen. Und wenn man das dann noch potenziert, dadurch, dass es quasi unterschiedliche Sprachen sind, weil mit Sprache geht ja nicht nur das Wort, sondern gehen ja ganz viele damit her. Und deswegen sehen wir auch nicht nur den Sprachkurs als, geh mal zum Sprachkurs und dann ist erledigt, sondern das Thema, bin ich auch sozial integriert, ist ganz, ganz entscheidend darüber. Also fühle ich mich verstanden, angenommen und willkommen und nicht nur kann ich mich verständigen, ist ein wesentlicher Faktor. Und das ist das, kann ich offen sagen, da stehen wir als Unternehmen noch am Anfang. Wir haben verstanden, dass das nicht nur funktioniert, Leuten Deutschkurse in die Hand zu geben, sondern eine Integration, ein Teil einer Gemeinschaft werden, funktioniert nicht nur, indem ich die Sprache der anderen kann, sondern dass auch diese Nuancen quasi verstanden werden. Und das finde ich ein super Punkt. Ich kenne das Programm noch gar nicht. Können das auch Unternehmen nutzen?
Ja, auf jeden Fall.
Dann lohnt es sich doppelt, wenn wir uns danach nochmal austauschen.
Okay. Dankeschön. Das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen. Also einmal Tipps und Empfehlungen. Also wir haben jetzt ganz viel gehört, wie es bei euch läuft, was du vieles machst und was in Lübeck funktioniert und passiert. Da gibt es ja die Sprach- und Kulturmittler, habe ich mir notiert. Das scheint wohl ein sehr interessantes und auch sehr wichtiges Instrument zu sein. Da würde ich dich mal fragen, gibt es das jetzt noch und wie lange läuft das noch oder läuft das unbefristet?
Also hoffentlich unbefristet. Okay, also solange es solange die Leute buchen und bezahlen. Also es sind auch Haushaltsmittel eingestellt von der Hansestadt Lübeck. Aber natürlich gibt es auch bestimmte Einnahmen. Es ist auch beim Sprung-TV angedockt, das Projekt. Und natürlich ist es nicht profitorientiert. So, aber man kann es buchen. Also es ist auch total einfach, das Buchungsformular. Man geht einfach auf commit mit 3m-hl.de. und füllt das Formular aus und dann wird ein Matching vorgenommen, sozusagen, wer zu dem Einsatz am besten passt, welche Erfahrung die Person natürlich auch hat und Genau, und dann kommt die Person und übersetzt das. Und dann kriegt man, muss man nochmal wirklich ganz kurz, 5 Minuten dauert das, so eine Bestätigung ausfüllen, dass die Person da war, von wann bis wann sie da war. Und dann gibt man diese Bestätigung dem Sprachmittler oder Sprachmittlerin mit und das war's.
Zum Verständnis, ich als die Person, die den Bedarf für eine Sprachmittlerin, einen Sprachmittler hat, müsste sich da melden bei kommen-mit-hl.de?
Genau, wenn du das jetzt hier buchen möchtest, weil du jetzt gleich ein Gespräch hast mit jemandem, der deutschen Sprache noch nicht so mächtig ist, so, dann kannst du das buchen. Je nachdem, wer bucht, muss das natürlich auch bezahlen. Und
Gut, deswegen wäre jetzt meine Frage nochmal für die Unternehmer, die uns vielleicht dann auch das eine oder andere Mal zuhören. Das heißt, das könnte ich auch als Unternehmer buchen?
Definitiv. Also auch Arztpraxen, ne? Also wie gesagt, Schulen, Kitas, alle möglichen Ämter nehmen das bisher auch schon wahr. Und Unternehmen können das natürlich genauso gut buchen.
Hochspannend. Rocky, buchst du?
Auf jeden Fall. Ich habe sofort 2 Zielgruppen im Blick, weil wir sehr stark beim Thema Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel auf Ausbildung setzen. Wir werden jetzt ab August 100 Auszubildende bei uns im Unternehmen haben. Das ist eine Spitzenzahl. Und natürlich haben wir aus allen möglichen Herkünften dann auch Menschen bei uns. Und dass die Eltern, gerade bei jungen Menschen, immer noch entscheidend sind. Nicht nur was die Ausbildungsplatzwahl angeht, sondern am Ende auch den Erfolg der Ausbildung. Ich glaube, kann das ein ganz spannender Punkt sein. Und natürlich grundsätzlich auch Konfliktsituationen oder in Gesprächssituationen dann vielleicht mal sich jemand mitzunehmen, der wirklich auch die Sprache spricht, dessen oder desjenigen, der da sitzt und integriert ist, kann das dann super hilfreich sein. Ja, weil das, ich sage ja schon, 2 Deutsche, die miteinander streiten auf Deutsch, kann ganz viele Konflikte bedeuten. Definitiv. Und Missverständnisse. Das potenziert sich und da sehe ich tatsächlich ein großes Potenzial. Das hat sich schon gelohnt, also hat sich sowieso gelohnt.
Ja, dann lernen wir doch, Sprache ist Kultur. Oder?
Also, definitiv.
Denn am Ende, so wie du das gerade sagtest, Rocky, wenn jemand dabei sitzt, der Muttersprachlerin, Muttersprachler ist, dann kann der Disbalance und vielleicht viel besser ausbalancieren als jemand, der nur in Anführungsstrichen nichts gegen Übersetzer, sorry, aber nur Übersetzer ist.
Definitiv. Aber nichtsdestotrotz darf man jetzt auch nicht davon ausgehen, so es gibt die Kultur. Ne? Also wir gehen immer so von Soziokulturen aus. Also ein Deutscher ist, ne, wenn jemand aus Bayern kommt und jemand aus, ne, hier aus Lübeck oder Schleswig-Holstein, das sind, glaube ich, auch nochmal ganz andere Kulturen.
Ja, absolut, absolut. Deswegen muss ich vielleicht eins sagen, ich wollte jetzt damit, das war mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint, aber auch da merkt man schon, wie wichtig eben Kultur ist. Und als Unternehmen haben wir natürlich die Aufgabe, du hast gerade gesagt, Sprache ist Kultur. Es gibt ganz viele Faktoren, die eben eine Kultur in einem solchen Ökosystemen formen. Und das ist unsere Aufgabe, was wir jetzt unter Überschrift Transformation haben, eine Kultur bei uns auch zu formen, die inklusiv ist, die integrativ ist, die sich offen gegenüber Veränderungen zeigt. Und da brauchen wir Menschen, die am Ende diese Veränderungen natürlich auch treiben, annehmen und in Umsetzung bringen. Ja.
Du hattest ja gesagt, ihr seid ja noch am Anfang. Deswegen, wenn da noch nichts Konkretes ist, ist es auch in Ordnung. Vielleicht habt ihr das in Planung, weil du sagtest, wir hören halt nicht auf bei Sprachvermittlung. Was gibt's denn da für Ansätze bei euch oder Ideen, wie das sozusagen das Thema Inklusion weitergedacht werden soll, unabhängig jetzt von der Sprachvermittlung oder vielleicht auch außerhalb des eigentlichen Arbeitsjobs, um sozusagen das Ankommen, das Wohlfühlen der verschiedenen Menschen sozusagen zu verbessern?
Ich glaube, das ist der Punkt, der verschiedenen Menschen. Also wir reduzieren das nicht auf Sprache und Herkunft, sondern es geht am Ende darum, dass wir als Gemeinschaft uns verstehen müssen. Als Unternehmen sind wir darauf angewiesen, dass wir nicht nur das Individuum haben, der dann an seinem einzelnen Arbeitsplatz seine Leistung erbringt, sondern dass wir uns als Team verstehen, dass wir über den Tellerrand hinausschauen. Das hat in einem arbeitsteiligen Unternehmen wie Brücken natürlich in der Vergangenheit, wo es vielleicht auch eher komplizierte Probleme gab, mit immer komplexeren Themen, Rohstoffversorgung als Beispiel, Rohstoffqualitäten. Dann hatten wir sowas wie Corona ja zufällig, haben vielleicht die eine oder andere vergessen. Das heißt, unser Ziel ist es tatsächlich, Angebote zu schaffen, in denen sich Menschen begegnen können. Und dabei ist es egal, welche Sprache sie sprechen. Wir wollen erstmal dafür sorgen, dass man sich Teil einer Gemeinschaft fühlt. Deswegen haben wir auch letztes Jahr ein Rebranding gemacht. Und das hatte nicht nur einen Aspekt, damit wir eine schicke neue Farbe haben, sondern die Idee ist mit The Serial Family, das ist jetzt quasi der Hashtag, dass wir uns als internationale Familie verstehen, als Familienunternehmen Und zu einer Familie gehört dazu, dass man sich quasi trifft, austauscht. Wir haben solches wie After-Work-Events, wir haben New-Work-Events, wo wir neuen Mitarbeitenden integrieren, damit sie gleich den neuen Kollegen kennenlernen. Das hat dazu geführt, dass Leute gesagt haben, Mensch, ich arbeite seit 10 Jahren hier, jetzt sehe ich zum ersten Mal den Kollegen, mit dem ich sonst immer nur telefoniere. Also das ist auch das, was die Aufgabe ist, weil wenn ich eine Gemeinschaft habe, tut die Gemeinschaft sich häufig auch einfacher, dann auch neue, wenn es die richtige Kultur ist, Menschen aufzunehmen. Und das ist das, was wir in den Fokus setzen. Und das ist das, was ich mir auch mit am Anfang meine. Das ist ein Prozess, der ist nicht, den fängt man nicht an und dann ist er Ende des Jahres fertig, sondern das ist ein dauerhafter Prozess.
Großartig. Also ich hätte jetzt fast gesagt, hast du noch 3 Tipps, aber du hast ja so viel gesagt, Rocky. Da waren ja schon jede Menge Tipps für Unternehmen dabei. Aber wenn ich jetzt an so ein kleines und mittleres Unternehmen denke, das nicht ganz so viele Mitarbeiter hat, gibt es da vielleicht noch andere Herausforderungen? Und ich weiß, habe ja deine Vita gesehen, du warst ja auch Gründer, du hast ja auch mal klein angefangen und hast deine eigenen Unternehmen gegründet, hast viele Unternehmen kennengelernt. Deswegen meine Bitte an dich, vielleicht noch 1-2 Tipps für kleinere Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die aber weniger Strukturen haben, / Personalressourcen, um das anzugehen. Gibt es da noch Tipps?
Also gerade als Gründer, wo man ja quasi 1 hat, nämlich nie Geld, aber viele Ideen, ist es wichtig, dass man sich vernetzt so früh wie möglich und in Netzwerken arbeitet. Und zwar, da kann ich einmal die Angebote nehmen, die die Stadt oder eben Organisationen anbieten. Ich kann aber einfach mich mit Menschen vernetzen, die im Grunde in meiner ähnlichen Situation sind, die einen Zugang, die ein Verständnis dafür haben. Wir hatten im Vorgespräch, das ist nicht aufgezeichnet worden, leider darüber gesprochen, dass du mal ein Buch darüber geschrieben hast, nämlich, wenn ich vom Dach gefallen bin, möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die vielleicht selbst mal vom Dach gefallen sind, also Wissen, lösungskompetent sind. Das quasi wäre, habe ich jetzt was verraten, was ich nicht hätte verraten sollen.
Das hört sich auf Deutsch nur so witzig an.
Genau, wie heißt der türkische Titel, denn den konnte ich leider nicht aussprechen.
Damdan Düşen Anne.
Super, das heißt übersetzt?
Die Mutter, die vom Dach gefallen ist.
Okay, alles klar.
So, und die Philosophie dahinter? Jetzt bist du dran.
Genau, die Philosophie dahinter ist, dass man sich möglichst immer Hilfe von jemandem holen sollte, der das eben schon mal erlebt hat. So, ne? Dass man da von der Expertise, von den Erfahrungen eben profitieren kann.
Und das ist quasi mein erster Rat von 2, um den du mich gebeten hast. Tatsächlich such dir Leute, die das Problem schon mal hatten oder das Problem im besten Falle schon mal gelöst haben, was du hast. Und das ist beim Thema Mitarbeiterfindung genauso wie Integration und Inklusion. Und das zweite ist, am Ende steht und fällt alles mit Empathie. Das mag auch wieder komisch klingen. Im Unternehmen, wenn wir Veränderungssituationen haben, im Unternehmen, wenn es darum geht, Prozesse zu gestalten, um es jetzt mal etwas technisch zu beschreiben, dann hat das immer was damit zu tun, habe ich eigentlich Zugang zu demjenigen, der dann diesen Prozess leben soll? Oder schreibe ich irgendwas auf, was theoretisch total nett ist, aber praktisch nicht gelebt wird? Und so ähnlich sehe ich es beim Thema für kleinere und mittlere Unternehmen, Empathie dahingehend, inwieweit versetze ich mich in den anderen hinein und bin eben inklusiv? Und das fand ich sehr schön von dir dargestellt. Also nicht nur integrativ sein, sondern auch inklusiv. Also an welchen Stellen kann ich vielleicht mein System so anpassen, dass der andere sich besser dann mit einbringen kann? Und das hat natürlich was mit Empathie, mit Verständnis füreinander zu tun. Und ich glaube, auch wenn das sehr global galaktisch formuliert ist, würde das auch helfen. Vernetzen und sich damit auseinandersetzen, wen möchte ich eigentlich erreichen und habe ich einen Zugang zu dem und biete ich dem eine Chance, dann sich bei mir einbringen zu können? Oder sage ich einfach nur, du kannst bei mir arbeiten? Letzteres kann vielleicht etwas verkürzt und damit vielleicht nicht magnetisch für die guten Mitarbeitenden sein. Ja.
Vielen Dank, Rocky. Möchtest du das vielleicht nochmal ergänzen? Du hattest von Kommen mit genannt. Das ist ja ein Angebot der Stadt. Gibt es da noch?
Nee, nicht von der Stadt. Kommen mit ist der Sprach- und Kulturmittlerpool von Sprung TV. Was kann ich noch für ein Angebot nennen? Nee, ich kann nur aufmerksam machen auf unsere bestehenden oder angedachten Projekte aus Smart City vielleicht. Also weiß nicht, inwiefern das vielleicht für Unternehmen interessant ist, aber wir planen ein Sozialplanungsportal. Das muss man sich so vorstellen, alles, was es bisher so analog dazu gab, den Armuts- und Sozialbericht zum Beispiel, das wird es dann ja in Form eines Dashboards geben, ne? Also digital nochmal aufgelistet, also basierend auf einer digitalen Infrastruktur. So dass man verschiedene Quellen für die Daten hat, die da zusammengeführt werden, integriert, gespeichert werden und die dann nachher nochmal anders gegenübergestellt werden können, visualisiert werden können, dass so die Politik davon profitiert, also dass sie schneller einen Überblick darüber bekommen, was für soziale Angebote haben wir, was für soziale Lagen oder Lebenssituationen haben die Bürgerinnen hier aus Lübeck und welche Hilfsangebote bräuchte es da, so, ne, dass man datengestützte Entscheidungen treffen kann. Dass auch Bürgerinnen schnell eine Transparenz darüber bekommen, informiert werden können, was gibt es, was braucht es. Aber auch um neue Geschäftsmodelle, ne? Also vielleicht so ein Sozialunternehmertum aufzubauen. Ja. Genau davon kann man dann auch von dem Sozialplanungsportal profitieren.
Da schlägt dein Gründerherz gleich höher.
Auf jeden Fall, sofort. Also, nein, du hast das Thema Datenschutz. Jetzt habe ich gesagt, Mensch, jetzt muss ich, glaube ich, zum Thema Empathie doch ein bisschen spezifischer werden. Welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Wie tickt die? Und was ist der Zielgruppe wichtig? Gerade als kleiner Unternehmer sollte ich meine Ressourcen, die ja begrenzt sind, häufig so einsetzen, dass ich, wenn ich zum Beispiel das Thema Daten gestützt, wir haben durch Social Media und Co. sehr schnell und viel Zugang zu neuen Menschen und zu potenziellen Arbeitnehmern. Dann sollte ich aber auch wissen, wen ich erreichen möchte. Also Empathie heißt nicht nur, dass ich offen und zugänglich und kommunikativ bin, sondern am Ende auch weiß, wer passt denn zu mir oder wen möchte ich denn gern erreichen. Und das macht es vielleicht noch ein bisschen spezifischer, als nur Empathie zu zeigen. Ja, also Zielgruppenanalyse und was ist der Zielgruppe wichtig und wie erreiche ich die?
Ja, möglichst viele Begegnungen schaffen, wo eben die Leute aus ihren Bubbles herauskommen auch so. Ne? Weil ich merke immer wieder, man hockt natürlich gerne mit Leuten zusammen, die man so kennt so und gleichgesinnt ist. Aber gerade wie zum Beispiel bei der Nachtschicht letztes Jahr haben wir nochmal gesehen, so wenn da wirklich nochmal zwei ganz unterschiedliche Sektoren aufeinandertreffen, was das alles für Synergien schafft und Potenziale mit sich bringt. Das ist wirklich spannend. Da müssten wir, glaube ich, mehr Zeit reinstecken, das zu veranstalten, noch mehr davon.
Vielen Dank. Also ich glaube, das hätte man den Schluss auch gar nicht machen können, weil wir als nächstes Podcast-Thema das Thema Netzwerke sozusagen avisiert haben. Das habt ihr jetzt hier so oft angeteasert, das können wir direkt nutzen. Dario, ich glaube, von meiner Seite, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für das Gespräch, für die interessanten Insights.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. War großartig.
Dankeschön.
Das war Geschichten mit Zukunft. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.